auch bei dieser dritten Einheit soll ein Gebet am Beginn stehen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir, dem Allmächtigen, dem Ewigen. Wir stehen vor dir, der in großer Liebe Ja gesagt hat zu Menschen, der Mensch geworden ist, der den Weg ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist, zu Rechten des Vaters ist. Wir stehen vor dir, der du deiner Gemeinde den Geist geschenkt hast und dich mit ihr verbunden hast, in einem Körper, in einem Leib, in diesem Bild der Braut, der Ehevorbereitungszeit, diesem Bild des einen Tempels. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir für diese ganz einzigartige Beziehung, die wir untereinander und in dir haben dürfen. Wir staunen darüber. Preisen dich über diesem Geschenk unseres Lebens, wie reich sind wir in dir. Wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für diese Verbindlichkeit der Beziehung, die du uns schenkst. Wir danken dir für dieses wunderschöne Wir, in dem wir leben können. Und wir möchten so gerne, dass du durch uns hindurch wirken kannst, strahlen kannst. Das ist unser Gebet. Wir denken an das starke Bild vom Mond und der Reflexion. Wir denken an unsere Gemeinden vor Ort. Wir denken an Menschen, die dich noch nicht kennen. Wir bitten dich, dass deine Wirkmacht in unser Leben und durch unser Leben hindurch prägend, bestimmend, fruchtbringend da ist. Gesegne du auch diese dritte Einheit, die vor uns liegt. Gib uns noch einmal die Wachheit des Geistes und ein frisches Herz. Und wir bitten dich um deinen Segen auch für Hans-Joachim Eckstein unserer Mitte. Danke, dass wir so diesen Studientag erleben dürfen. Und gerne wollen wir dich ehren, dich Jesus Christus hier in unserer Mitte. Gelobt seist du. Amen.
Epheser 4, 5, 10 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe beziehungsweise lasset uns die Wahrheit in Liebe bezeugen und wachsen in allen Stücken zu dem, in der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. In der Gemeinde Gottes, in Christus Jesus, in der Gemeinde Jesu Christi, weltweit bis hinein in die feinste Gliederung einer Hausgemeinde, gibt es ein Haupt, einen Leib und gibt es Glieder. Jesus Christus als das Haupt, wir insgesamt als der Leib, die leibhaftige Gegenwart des Auferstandenen und die einzelnen Glieder. So sehr es notwendig ist, das Du zu entdecken und Christus als unser Gegenüber zu erkennen, durch das wir unsere Identität finden. Und so sehr es wichtig ist, das Wir wieder zu entdecken, nämlich die Identität, die wir in Beziehung haben, dass wir Beziehungswesen sind, dass wir nicht nur Beziehungen haben, sondern eigentlich in Beziehung nur identisch sind, geht es nun auch um das Dritte, nämlich die Wiederentdeckung des Ich im Wir. Es besteht eine gewisse Gefahr in der christlichen Tradition, dass wir in Überwindung des Egoismus und der Selbstbezogenheit, dass wir in einer Weise des Kollektivs, des Kollektivismus betonen. Das heißt also, dass wir von dem einen Extrem in das nächste Extrem wieder schwanken. Wir hatten schon gesagt, es gibt zwei Extreme. Das ist der Individualismus in der Ausprägung des Egoismus und es ist der Kollektivismus. Der Kollektivismus war lange Zeit auch in unserer Tradition bestimmend. Er ist es jetzt noch in vielen Völkern, wenn wir sehen, wie einige Kriegsherren Kriege führen und gnadenlos Tausende von Soldaten opfern, ohne mit der Wimper zu zucken. Da ist klar, das Leben des Einzelnen zählt überhaupt nichts. Es zählt nur das Interesse der Regierung, des Herrschers oder eben das Interesse des Ganzen, des Kollektivs. Beides sind Fehlformen und wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir nicht in der Korrektur und in der Heilung der Pest uns in die Cholera flüchten. Nicht? Das heißt also, da gibt es zwei Extreme. Wir wandern gerne im Urlaub in den Bergen. Das ist, wenn man aus dem Schwung kommt, etwas besser, als wenn man sich irgendwo nur auf die Matratze an den See legt, dann zappelt man nur. Also wandern wir gerne. Und wir lieben in den Bergen vor allen Dingen das Wandern auf den Bergrücken, die Wanderungen auf dem Grat. Damit ihr jetzt keine Angst um unser Leben habt, wir sind keine Bergsteiger, wir riskieren nichts, aber man hat ja auch oft schöne Wege, dann guckt man zu linken und zu rechten. Eine Gratwanderung ist die Kunst, weder rechts noch links runterzufallen. Der Egoismus und der Kollektivismus, die Ich-Bezogenheit und der Altruismus sind die Abgründe. Altruismus wird bei vielen positiv konnotiert, dass man sagt, so schön, wenn jemand selbstlos ist. Aber selbstlos zu sein, ist nicht das, was Christus will. Christus war nicht selbstlos im Sinne, dass er nicht wusste, was er war, dass er sich für wertlos hielt, sondern Christus war sich seines Wertes, seiner Würde, seiner Gottesbeziehung bewusst. Und insofern werden wir gegen die Selbstsucht immer wieder in der Ethik des Neuen Testamentes vor dem Egoismus gewarnt. Aber in 2000 Jahren christlicher Ethik haben das viele dann übertrieben und haben gesagt, ich muss mich selbst zerstören, ich muss mich selbst klein machen. Teilweise war das auch noch mit einer falschen Heiligungstheologie verbunden, dass man sagt eben, wie kann ich Christus in meinem Leben groß machen, indem ich mich selbst klein mache. Ich muss mich demütigen. Aber so klein ist Gott gar nicht, nicht, dass du dich also bücken musst und klein machen musst, damit er neben dir nicht so klein erscheint. Nicht? Gott hat nichts davon, wenn du dich selbst zerstörst. Wenn du einen Menschen liebst, dann magst du es nicht, wenn er sich selbst schlecht macht und zerstört. Heiligung hat nichts mit Selbstzerstörung, Selbstminderung zu tun, sondern Heiligung bedeutet Hingabe. Das, was ich bin und in Gottes Augen bin, das ihm zu weihen, ihm hinzugeben. Und insofern geht es niemals in der geistlichen Frömmigkeit um Selbstreduktion, dass du dich selbst klein machst und zerstörst. Die Gratwanderung heißt also auf dem Weg des Wir gehen, auf dem Weg der Liebe gehen. Die Liebe ist weder Selbstverachtung noch Selbstüberschätzung, sondern die Liebe ist die Gewissheit in Beziehung. Die Gratwanderung ist nicht der faule Kompromiss zwischen dem linken und dem rechten Tal, sondern das Ideal. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir auch in unserem Glauben jenseits der Demut, die wir lernen, dass wir uns nicht selbst rechtfertigen können, dass wir unser Leben nicht selbst begründen können, dass wir uns selbst als Geliebte annehmen können und dass wir uns wahrnehmen als Geliebte. Ich habe schon mal die Tage betont, ich vertrete nicht das Verständnis, dass es drei Liebesgebote gibt. Du musst Gott lieben, deinen Nächsten und du musst dich selbst lieben, weil das ein bisschen eine irritierende Formulierung ist. Liebe ist ein Beziehungsbegriff und Selbstliebe wäre jetzt eine Selbstbeziehung. Ich habe es schon verglichen mit einer Verlängerungsschnur, die man zum Aufräumen in sich selbst dreimal verdreht und dann ineinander steckt und an den Haken hängt. Nicht, das ist nicht der Sinn einer Verlängerungsschnur, sie soll Energie weitergeben. Also Selbstliebe wäre so, als wenn man Stecker und Dose einer Verlängerungsschnur in sich selber steckt und sagt, dann bist du schon mal aufgeräumt. Nicht, das ist nicht gemeint. Aber wir müssen in den Spiegel schauen können und den Blick aushalten und uns sagen können, du bist ein von Gott geliebter Mensch. Selbstverachtung ist kein Ersatz für Heiligung. Wenn du dich selbst verachtest, widersprichst du Gott. Gott sagt, du bist für mich wertvoll. Wenn du sagst, ich bin wertlos, beleidigst du Gott. Überleg dir das, ob du das wirklich willst. Du musst dich nicht selber schön finden. Es reicht, dass Gott dich schön findet und deine Frau oder dein Mann. Nicht, das sind schon Leute genug. Nicht? Aber du musst dich akzeptieren können. Nicht? Versöhnt sein mit dir selbst. Wenn du Gott genug bist in seiner Liebe, dann sei du auch zufrieden. Akzeptiere dich. Und insofern muss man deutlich machen, jetzt nicht auf der Ebene vor der Heiligung, sondern in der Heiligung, es geht auch um eine neue Wertschätzung. Nicht dessen, was ich an sich bin und wäre, sondern das, was ich in Christus bin. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Ich bin eine Tochter, ein Sohn Gottes. Ich bin eine Prinzessin, ein Prinz, eingesetzt zur Erbschaft. Das ist meine Würde, die ich habe. Und das hat nichts mit Stolz zu tun, denn das ist ja nicht meine Würde, das ist die mir geschenkte. Also das Bewusstsein, auch ich bin ein Glied am Leib Christi, ein geliebtes und wertgeschätztes und berufenes. Bevor wir das weiterhin jetzt seelsorglich auf uns selbst verstärkend anwenden, möchte ich euch noch einmal einladen und verführen, unseren Bericht über die Gemeinde im Neuen Testament noch um diesen Aspekt zu vervollständigen. Also ich trete einen Schritt zurück jetzt in das Nüchterne. Zunächst, dass wir das noch nachtragen können unter Leib Christi und Glieder Christi. Nämlich zu fragen, wie war das denn eigentlich im Neuen Testament mit den einzelnen Gliedern und ihren Funktionen am Leib Christi? Traditionell nennen wir das dann die Frage nach dem Amt. Was gab es für Ämter im Neuen Testament? Und der Begriff des Amtes kommt immer wieder auch in den Übersetzungen vor. Freilich stoßen wir hier schon wieder, wie bei Kirche und Gemeinde, an eine Grenze, denn den Begriff des Amtes in unserem Verständnis gab es nicht. Wir verbinden mit Amt eine bestimmte Stellung, die jemand hat, verbunden mit einer Autorität, Verfügungsgewalt. Und diesen Begriff des Amtes gibt es nicht, sondern, und das ist jetzt spezifisch christlich, das, was wir Amt nennen, wird im Neuen Testament Diakonia genannt, Diakonos, der Diener. Und damit ist nicht nur unsere Diakonie gemeint, das heißt also der soziale Liebesdienst, sondern Diakonia ist die Grundbezeichnung für das, was wir Amt und Aufgabe und Stellung nennen. Dienst. Es gibt Dienste im Neuen Testament. Und wie gesagt, wird dieser Begriff auch auf den Verkündigungsdienst angewandt, auf den Dienst der Mission, der Evangelisation, auf den Dienst der Gemeindeleitung und so weiter. Ich hatte schon gesagt, dass diese Aussage, Christus ist das Haupt der Gemeinde, ein kritisches Moment enthält, weil er als der Herr uns vorgibt, wie Leitung, Herrschaft und Autorität in der Gemeinde zu praktizieren ist. Nicht, er ist nicht nur der vorbildliche Herr, sondern er gibt auch die Normen vor. Er hat es gelebt. Und so haben wir im Neuen Testament verschiedene Texte, teilweise eben vom irdischen Jesus, also von Jesus vor Kreuzenauferstehung, in denen er von der Leitung der Gemeinde und von dem Herrschen und von den Aufgaben spricht, den Ämtern in der Gemeinde. Auf dem Weg nach Jerusalem in Markus 8 bis 10 käppeln sich nämlich die Jünger, als hätten sie nichts Besseres zu tun, um den Vorrang. Wer darf zur Rechten und zur Linken sitzen? Also die haben schon, bevor er nach Jerusalem einzog, das Schattenkabinett festgelegt, nicht? Und haben sich gegenseitig vom Weg geschubst und haben gesagt, ich will zur Rechten sitzen, dann sitze ich aber zur Linken. Und nachdem die Zebedaiden das als Brüder unter sich ausgemacht hatten, guckten die anderen etwas betreten, nicht? Da wurden schon Ämter verteilt, bevor überhaupt das Hosianna erklungen ist beim Einzug nach Jerusalem. Das fand Jesus aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht witzig. Erstens ging er zur Passion hoch und keiner hat es mitgekriegt, außer der Frau, die ihn gesalbt hat, dass jetzt Jesus andere Probleme hat, als über theoretische Ämterverteilung im Reich Gottes zu sprechen. Nicht, das hatte nur die Frau dann eben Maria mitgekriegt, die ihn salbte, dass Jesus jetzt bedürftig war und keine Schlachten um Ministerposten wollte. Und zweitens hat er in Markus 10, 42 folgende, ich verlese es, Markus 10, 42 folgende, zu ihnen gesagt: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, wer eine Führungsrolle haben will, der soll euer Diakonos sein, euer Diener sein. Und wer unter euch der erste Protos sein will, der soll aller Knecht Doulos sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Warum beginnt Jesus das Menschensohnwort mit einer Negation? Der Menschensohn ist nicht gekommen. Das klingt ja nach einer Korrektur. Das liegt daran, dass im Judentum das Kommen des Menschensohns in Weiterentwicklung von Daniel 7 durchaus als das herrschaftliche Kommen eines Kriegsherrn verstanden wird, der seine Feinde unterwirft und vernichtet. Das heißt, die Erwartung des Menschensohns war durchaus nicht so heilvoll, wie Jesus Christus sie gelebt hat, sondern es gab jüdische Erwartung. Dann kommt er, um die Heiden zu vernichten und Israel endlich ins Recht zu setzen. Und so sagt Jesus, in der Welt ist es so. Und ihr mögt auch vom Menschensohn, der verheißen ist, nicht diese menschenähnliche Gestalt, die zu Gott geht, die Vollmacht empfängt und dann gesendet wird, um zu regieren und zu richten. Ihr mögt die Erwartung haben, er kommt mit dem Schwert, um zu vernichten. Er kommt aber nicht, um zu unterdrücken, sondern um zu dienen. Nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist Herrschaft, dienen, regieren und führen und Amtverwaltung in der Gemeinde Jesu Christi. Meine Autorität, meine Gaben, meine Vorrangigkeit, wer Protos, wer Erster sein will, der sei Diener, äußert sich in Hingabe. In Wahrheit ist das wahre Größe. So groß muss ich erst einmal sein, dass ich mich klein machen kann, ohne mich als klein zu empfinden. So groß muss ich erst einmal sein, dass ich nicht auf meine Autorität rumpoche, sondern in Liebe und Zuwendung überwinde und überzeuge. Entsprechend in Lukas 22, 27, ich aber bin unter euch wie ein Diener, Diakonon. Ich bin unter euch wie ein Diener. Und unvergesslich Johannes 13, 14, 16 im Anschluss an die Fußwaschung. Wenn ich nun, euer Herr und Meister, Johannes 13, 14 bis 16, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht, der Sklave wörtlich, ist doch nicht größer als sein Herr. Und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ich euch die Füße wasche, was ist dann wohl eure Aufgabe? Wir sind eine Dienstgemeinschaft, die überwältigt wurde von ihrem Herrn, der sich klein gemacht hat und hat gedient. Jede Form von Leitung, von Ausübung von Autorität, dem Ausleben von Gaben in der Gemeinde. Ist Dienst oder es ist nicht geistlich. Ich erinnere mich an eine Sitzung, die ich einmal hatte mit vielen anderen Professoren. Und dann sagte ich in irgendeinem Streitpunkt, als es um das Verhalten der Studenten ging, aber wir Professoren sind doch schließlich für die Studierenden da und nicht die Studierenden für uns. Ich guckte in entsetzte Gesichter. Warum habe ich eine Stellung, um Menschen zu dienen und zu fördern? Warum ist mir ein Amt gegeben, um andere zu stärken und selbst groß werden zu lassen? Warum sind mir Kinder anvertraut, um sie erwachsen werden zu lassen? Warum bin ich Lehrer, damit meine Schüler klüger werden können als ich und an mir vorbeiziehen? Der Stolz von guten Eltern ist, wenn die Kinder sagen, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich weiß, da sehnen sich einige Eltern, deren Söhne mit 35 noch die Waschmaschine und das Bügelbrett der Mutter beanspruchen. Aber das ist eigentlich das, was sein soll. Andere groß werden lassen, nicht andere an mir vorbeiziehen lassen, sich freuen über die Unabhängigkeit, die entsteht. Wir dienen, das ist unsere Aufgabe. Und dies ist nun so sehr die DNA unserer christlichen Gemeinde, dass das natürlich auch auf das Amtsverständnis und die Strukturen sich auswirken sollte. Und zwar nicht nur euphemistisch, dass ich sage, ich bin der erste Diener, nicht ich bin der erste Minister des Staates oder der Kirche und dann komme ich in Gold und Purpur daher, nicht in Unglaubwürdigkeit, sondern wirklich gelebt. Wenn wir von einem Amt im Neuen Testament sprechen wollen, dann ist es wohl als herausragende Stellung am ehesten das Amt der Apostel der ersten Generation. Der Apostelbegriff wird verschieden gebraucht. Es heißt ja zunächst einfach Gesandter. Er kann auch gebraucht werden für den Gesandten einer Gemeinde, der die Kollekte weitergibt oder einen Brief schickt. Er wird uns gleich begegnen, auch Apostel. Wenn ich es ins Lateinisch übersetze, wisst ihr gleich, welche Bedeutung es hat, nämlich der Missionar. Das heißt also, der Apostel, der Missionar ist der glaubenweckende Verkündiger. Aber Apostel im engsten Sinn, im ursprünglichen Sinne, das sind die 12 Jünger Jesu, die Jesus begleitet haben und denen der Auferstandene erschienen ist leibhaftig und ganz wichtig, denen er das Evangelium verbindlich verkündigt hat. Ihr könnt jetzt einhaken und sagen, ja, das gilt für Paulus, der kannte Jesus als Irdischen ja nicht. Aber wieso die 12? Die hatten doch die Verkündigung Jesu gehört. Nun, wenn ihr das Tagebuch des Petrus erhalten hättet, also ich mache euch keine falschen Hoffnungen, das ist nicht erhalten, das Tagebuch bis zur Verleugnung, nicht? Also wenn er davonläuft, das letzte ist der Strich, wenn er davonläuft nach der Verleugnung, wie viel Evangelium wäre da drin gewesen? Nichts Brauchbares für die Gemeindegründung, denn selbst die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus gingen, haben erst durch den Auferstandenen verstanden, was sie vorher gehört hatten. Also Jesus hat es ihnen allen verkündigt, nicht, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, was der Dienst ist der Christen, aber sie haben es nicht verstanden. Seid auch ihr blind, habt auch ihr keine Ohren zu hören, ist auch euer Herz verhärtet, so wirft es Jesus ja den 12 vor. Das heißt, die Erinnerung der Jünger Jesu musste erst getauft werden nach Kreuz und Auferstehung. Dann natürlich, und das zeigen die Evangelien, konnte die von der Auferstehungserkenntnis her belehrte Erinnerung dann auch in den Evangelien festgehalten werden. Nicht? Also die Erinnerung der Jünger an Jesu Lehre und Taten wurde erst vom Auferstehungsgeschehen her für sie verständlich. Bis zur Auferstehung waren sie unverständig. Und insofern also gilt es für alle Apostel und natürlich für Paulus, der ja vorher ein Verfolger Christi war und Jesus gar nicht kannte als Irdischen, dass sie Christus gesehen haben mussten und Jesus ihnen das Evangelium mitgeteilt hat. Das ist Paulus Galater 1 ganz wichtig gegenüber den Gegnern, die sagen, du hast ja überhaupt nichts mitgekriegt von Jesus. Du hast ja erst bei Petrus und Jakobus gelernt. Was du sagst, ist untergeordnet. Da legt er Wert drauf. Nein, ich habe das Evangelium nicht durch Menschen empfangen, sondern unmittelbar von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Damit waren die Auferstehungszeugen, beginnend bitte mit Maria Magdalena am Grab, am Ostersonntag, geh hin und sage meinen Brüdern, verkündige es ihnen. Sie waren in der ersten Generation von einer geborenen Autorität. Ich meine jetzt geboren im Sinne von wiedergeboren, von der Auferstehung her. Es ist gar keine Frage. Sie brauchten keinen Titel und kein Amt, sondern sie waren ja die, die den Auferstandenen gesehen hatten. Das gab ihnen natürlich Autorität. Das war auch in den ersten 35 Jahren von einer enormen Bedeutung, von dem Jahre 30 der Auferstehung Jesu bis hin zu dem Sterben der zentralen Apostel, der Säulen, nämlich in den Mitte der 60er Jahre, nicht, dass sie immer wieder Orientierung gaben. Man konnte sich mit Briefen an sie wenden, man konnte sie einladen. Wir haben ein Problem. Gilt das Gesetz des Mose auch für Heiden oder gilt es nicht? Bitte, lieber Paulus, komm und klär das bei uns. Das war natürlich ein Geschenk. Mit 65 aber, also das ist der Tod vieler der Säulen, nicht vieler der Apostel, nicht, war eine neue Situation gekommen. Und so sehen wir auch innerhalb des Neuen Testamentes, dass am Anfang es gar keine Rolle spielte, weil man die Apostel ja hatte und ansonsten waren alle gleichberechtigt und man hat miteinander einfach um die Wahrheit gerungen. Jetzt aber musste geklärt werden, wie soll es weitergehen? Und die späten Briefe des Neuen Testamentes, auch die Apostelgeschichte, die ja in dieser Zeit, also nach dem Ende der 50er Jahre geschrieben ist, nicht führt ja hin bis zur Gefangenschaft in Rom, also Anfang der 60er Jahre, nicht, sie spiegelt es schon wieder. Hier wird geplant, wie soll es weitergehen mit den Strukturen? Was machen wir jetzt, wenn die Apostel, die erste Generation, nicht mehr da ist? Da muss die reine Lehre bewahrt werden. Sie muss festgehalten werden, sie muss bezeugt werden und sie muss rein und unverfälscht weitergegeben werden. Sodass also das Neue Testament selbst den Übergang von der Urgemeinde, der Urzeit, wo all das noch nicht wichtig war, hin zu der Zeit nach den Aposteln. Und da ist ganz klar, es muss geregelt werden, wie werden Gemeinden geleitet und vor allen Dingen das Evangelium muss in Bekenntnissen, auch in Grundbekenntnissen formuliert werden. Was ist unser Bekenntnis? Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist dem Kephas, den Zwölfen und den weiteren Zeugen. Die Bekenntnisse und Hymnen spielen eine Rolle, so wie auch bei uns. Nicht, dass man sagt, in dem Bekenntnis ist der Kern des Evangeliums formuliert. Und so haben wir also im Neuen Testament zunächst die Apostel als führende Glieder am Leib Christi, die Auferstehungszeugen. Und dann aber entdecken wir, und das spiegelt sich in der Apostelgeschichte als der frühesten Kirchengeschichte wieder, nicht des Lukas, das ist die älteste Kirchengeschichte, die wir haben, dass nämlich das Ältestenamt sich findet. Die Christen haben Strukturen nicht neu erfunden, sondern sie haben einerseits aus ihrer jüdischen Herkunft, das ist die Urgemeinde, und aus ihrer griechischen Umwelt die Leitungsstrukturen sich angeschaut und entsprechend angepasst und übernommen und sogar kombiniert. Aus dem jüdischen Kontext, der jüdischen Tradition, schon vom Alten Testament her, das Ältestenamt, das heißt die Presbyter, das sind erfahrene, bewährte Christen, die eben miteinander dann in ihrem Rat nicht dann sagen, wie wollen wir verfahren, wie wollen wir entscheiden. Also sie hatten eine Führungsfunktion. Der Zwölferkreis, der ist ja von Jesus selbst symbolisch eingesetzt, auch das eine jüdische Tradition, weil die zwölf Stämme Israel repräsentieren. Welche Zahl ist im griechischen Kontext symbolisch? Nicht die zwölf, sondern die? Ich höre sieben. Ja, richtig. Und so ist entsprechend auch in Apostelgeschichte 6 unter den Hellenisten, das heißt also den griechisch sprechenden Juden in Jerusalem, eben dieser Kreis der Leitenden, die dienen sollen. Wir haben jetzt bei Lukas den Eindruck, das sind Diakone im Sinne von Tischdienst, aber sie sind viel mehr, weil der Stephanus, der Philippus, die haben ja verkündigt, nicht? Und sie waren Evangelisten, also Diakonos im Sinne, wie Paulus Diakonos ist und natürlich auch diesen diakonischen Dienst hatten sie zusätzlich. Das waren die sieben. Ja. Bei Paulus selber ist es jetzt so, also in der Frühzeit, dass er die Geistesgaben der Korinther, die eine sehr charismatische Gemeinde waren, dass er diese Geistesgaben zuordnen und einordnen musste. Und er nennt die Geistesgaben Charismen, das heißt Gnadengaben. Da liegt schon die Korrektur drin in 1. Korinther 12, dass sie nämlich sagen, ich habe den Heiligen Geist, ich bin was Besseres, ich kann in Zungen reden, ich habe Prophezeiungen, ich kann aber Kranke heilen, das ist nochmal wertvoller. Die haben miteinander gekäppelt. Der Gottesdienst, 1. Korinther 14, war eine reine Chaosveranstaltung. Da haben nämlich alle in Zungen gebetet gleichzeitig, laut, wo Paulus sagt, halte mal, das geht gar nicht, sondern einer kann in Zungen reden, das muss aber übersetzt werden. Und wenn ein anderer auch in Zungen redet, dann muss es nacheinander sein, jeweils mit Übersetzung. Und die Zungenrede ist Anbetung des Einzelnen, die gehört in das stille Kämmerlein, das heißt, das gehört in die eigene stille Zeit. Die haben alle also durcheinander in Zungen geredet. Das würden wir jetzt sagen, gut, das kennen wir aus Pfingstgottesdienst, aber damit nicht genug. Dann fühlten sich einige vom Geist getrieben und haben angefangen zu prophezeien. Das ist jetzt missverständlich, denn prophezeien heißt nicht irgendwelche Visionen haben und Zukunftssachen sagen, sondern prophezeien. Die Propheten des Alten Testaments haben auch manchmal Zukunft angesagt, vor allen Dingen aber gepredigt. Nicht? Das heißt also, dass die prophetische Gabe im Neuen Testament war die Predigtgabe. Wenn am Sonntag einer predigt, dann ist das das, was das Neue Testament Prophetoie nennt, also das Verkündigen. Nicht? Die haben aber alle durcheinander verkündigt. Ich weiß nicht, ob wir die Praxis hier schon mal hatten. Nicht? Also Prediger hätten wir ja genug. Wer könnte mal probeweise ausführen, ob die Gemeinde da erbaut ist? Nicht? Die waren also völlig chaotisch und durcheinander. Nicht? Und dann haben die Frauen dazwischen gefragt, was hat der gesagt, verständlicherweise, weil man nichts mehr verstanden hat. Das hat die Sache aber auch nicht leiser gemacht. Nicht? Also dazwischenrufende Frauen. Nicht? Es war das reine Chaos. Und Paulus hat gesagt, die Geistesgaben dienen nicht der Selbstdarstellung, sie dienen der Förderung der Gemeinde. Bitte schön, einer nach dem anderen, alles hat ja seinen Ort, aber bitte macht es doch geregelt. Und diesem Umstand, dass die in Korinth ein derartiges Chaos haben, ist überhaupt es zu verdanken, dass Paulus uns mal eine Liste gegeben hat, der Ämter, die er kannte und der Dienste. Und es wird deutlich, das sind Charismen, das sind Geistesgaben, es sind keine Hierarchien mit irgendwelchen Titeln. 1. Korinther 12, Vers 28, in Anmerkung 4 eurer Gliederung habe ich es euch auch kurz zitiert. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gaben gesund zu machen, Hilfeleistungen, Leitungen, Zungenreden, also Arten von Sprachen. Interessant ist, dass Paulus alles dies in Reihe aufführt und nicht in Hierarchie. Und wenn es uns hier noch nicht so vorkommt, macht er es im Anschließenden deutlich, es gibt keine Abstufung, es gibt keine Wertung von Charismen, von Gnadengaben, sondern sie alle sind gleichwertig. Er führt gleichwohl drei Gaben zuerst auf, nämlich Apostel, Propheten und Lehrer. Aber nicht, weil die höher dotiert wurden, die haben ja sowieso ehrenamtlich gearbeitet, sondern Apostel sind die Missionare, nicht, das ist glaubenweckende Verkündigung. Propheten sind die Prediger, das ist glaubenstärkende Verkündigung. Und Lehrer, das ist wie heute noch, nicht, Lehrer sind diejenigen, die die Grundlagen des Glaubens lehren und die Lehre klären. Missionare, Prediger und Lehrer. Warum? Nun, weil das Evangelium Grundlage ist für alle anderen Gaben und für das Gemeindeleben. Dass also die Verkündigungsgaben und die Lehrgaben zuerst genannt werden, ist nicht eine Hierarchie in der Wertung oder des Ansehens der Titel der Personen, sondern es muss immer für alle Diakonie die Schrift, das Evangelium, Grundlage und Orientierung sein. In Lukas 10 habt ihr bei Maria und Martha genau das Gleiche. Zu Füßen Jesu sitzen und seiner Lehre zuzuhören, ist die Grundlage. Daraus ergibt sich Diakonie im Dienen. Aber Maßstab ist immer, dass wir zuerst empfangen, um dann geben zu können. Also diese Differenzierung, die mit der Schrift und mit dem Evangelium und mit der Verkündigung verbundenen Aufgaben werden zuerst genannt, weil sie Grundlage sind. Und wenn wir bei Maria und Martha noch den Verdacht haben, aber ein bisschen schräg bleibt das bei Lukas 10, nicht, denn sie lässt ja die andere alleine arbeiten, die Martha, wird es bei Johannes in Johannes 12 korrigiert. Zur richtigen Zeit hat nämlich dann Martha, als Jesus sie brauchte, ihm die Füße gewaschen und dann wurde es die tätige Nächstenliebe. Da hat sie dann gedient, eben zur rechten Zeit, am richtigen Ort, eben da, wo Jesus es brauchte. Nicht, also man darf sich nicht entschuldigen, ich studiere Theologie, da muss ich nicht mehr Teller waschen, nicht, oder Hemden bügeln, nicht, das ist keine Entschuldigung, aber es ist die Grundlage immer des Evangeliums, das gegeben ist. Entsprechend auch in Römer 12 haben wir eine ähnliche Aufzählung von verschiedenen Gaben, die jeweils gleichrangig sind. Und Paulus betont mit Nachdruck 1. Korinther 12 wie Römer 12, die Gaben werden von Gott zugeteilt und geschenkt. Die Gaben werden von Gott geschenkt, je nachdem, was Gott jemandem an Fähigkeit gibt, dann hat er diese Gabe entsprechend zu leben. Sie sind gleich. In Epheser 4, Vers 11 mögen wir zunächst irritiert sein und können es dann doch sofort klären. Epheser 4, Vers 11f. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Und es wird deutlich im Epheserbrief, damit ist die Gründungsgeneration Apostel und Propheten gemeint, die Auferstehungszeugen, die das Evangelium empfangen haben. Apostel und Propheten, das Fundament der Gemeinde, wie er sagt, auf dem Grundstein Jesus Christus. Den Apostel und Propheten verdanken wir das Evangelium, dem Evangelium verdanken wir das Neue Testament, und wir kriegen das Auferstehungszeugnis nicht anders als in Gestalt des Neuen Testamentes, und darin finden wir das Zeugnis der Apostel. Das heißt also, Apostel und Propheten waren die Generation, die unmittelbar von Christus es empfangen haben. Das ist historisch einmalig. Ich schreibe ja auch Bücher, nicht, aber das heißt nicht, dass die ins Neue Testament gehören, auch wenn sie biblisch abgesichert sind und durchaus dem Evangelium entsprechend, weil das war die erste Generation. Und Paulus selber sagt 1. Korinther 15, ich bin der Letzte der Apostel. Nicht zuletzt ist Christus auch mir erschienen. Nicht also in dieser Weise des ursprünglichen Empfangs des Evangeliums. Apostel im Sinne von Missionaren natürlich gibt es anschließend, das haben wir ja gesagt. Nun aber wird hier in Epheser 4, 11, damit wir nicht durcheinander kommen, bei denen, die missionieren, nicht der Apostelbegriff nochmal gebraucht. Nicht 1. Korinther 12 sind ja die Apostel, nicht die ursprünglichen, sondern die Missionare. Und deshalb heißt es hier, es gab die Apostel und Propheten, das ist das Fundament, darauf wird aufgebaut. Jetzt gibt es die Gaben als Evangelisten, als Hirten und als Lehrer. Das entspricht 1. Korinther 12 genau, nämlich mit den Aposteln und den Propheten und den Lehrern. Nicht also die glaubensweckende Verkündigung der Evangelisten, so sagen wir ja heute noch. Dann die Hirten. Wenn ich das als Pastoren übersetze, dann wisst ihr, was gemeint ist. Nicht, das sind die Pastoren, das sind die Pfarrer, also die, die verkündigen und in Seelsorge verantwortlich sind. Und die Lehrer, das ist klar, ob Hochschullehrer oder Lehrer in der Gemeinde. Nicht, das sind die drei grundlegenden Ämter in der Gemeinde. Und dann werden all die anderen aufgezählt, die als Gaben da sind. Grundsätzlich gilt aber das Priestertum aller Gläubigen. Das Priestertum aller Gläubigen ist 1. Petrus 2 ausgeführt, auch in Offenbarung 1, 6 und 15. Offenbarung 1, 6 und 15. Das heißt, alle Christen haben ohne eine menschliche Vermittlung zu brauchen, unmittelbaren Zugang zu Christus, sind unmittelbar mit Christus verbunden. Und wir haben keine Priesterweihe. Denn Priester sind ja Vermittler zwischen der Transzendenz und der Immanenz, zwischen Gott und den Menschen. Und es bedarf der Priester als Verbindungsglied, nicht um mit Gott in Kontakt zu kommen. Nur Priester können die Sakramente auch verteilen, nicht also Abendmahl und Taufe. Nicht. Und das ist im Neuen Testament eben nicht der Fall, sondern wir sind ein priesterliches Geschlecht, so sehr es verschiedene Gaben und Aufgaben gibt. Nicht, das ist unbestritten. Aber das hat nichts mit der Würde zu tun und der Unmittelbarkeit der Gottesbeziehung. Das Aufkommen von Amtsbezeichnungen, das haben wir nun interessanterweise in einem Brief durchaus noch, also wahrscheinlich ist der Philipperbrief geschrieben in der Gefangenschaft wohl in Rom, dann ist es gegen Ende dieser Wirksamkeit. Aber in Philipper 1, Vers 1 taucht das erste Mal der Begriff der Bischöfe auf. Die erste Erwähnung von Bischöfen ist Philipper 1, Vers 1, Bischöfe und Diakone. Jetzt denken wir, aha, ist das der Anfang des Papsttums? Nein, weit gefehlt. Sondern so wie die Ältesten aus der jüdischen Tradition kamen, so ist die Bezeichnung Episkopos und Diakonos, Bischof und Diakon, aus dem Griechischen übernommen. Und zwar ist der Bischof nicht ein überregionaler Kirchenfürst, sondern der Bischof ist das, was Gemeinschaften haben. Wie nennt ihr diejenigen, die eine Gemeinschaft überregional leiten? Nun oft Inspektor. Nicht? Der Bischof ist Inspektor, er ist Aufseher, er leitet und verwaltet die Gemeinde mit seiner rechten Hand, dem Diakon. Das heißt also, der Bischofsbegriff kommt im Neuen Testament vor, aber nicht etwa als ein übergeordneter Titel einer Landeskirche oder der Weltkirche, sondern der Bischof ist eben der Gemeindeleiter, der Gemeindeinspektor. Und interessant ist, dass wir dann in den Pastoralbriefen, also Timotheus und Titus, 1. und 2. Timotheus und Titus, dann vollends eine Gestalt haben, in der diese verschiedenen Traditionen zusammenfließen. Es gibt den Ältestenrat, so wie es vom Judentum her sich bewährt hat. Und aus den Ältesten wird eben ein Bischof, das heißt ein Inspektor, ausgewählt, der der erste Vorsitzende ist, aber der ist als Inspektor, als Episkopos primus inter pares. Er ist einer unter Gleichen. Er ist nicht höher gestellt in der Hierarchie. Er ist der Sprecher, und insofern der Vorsitzende, einer unter Gleichen. Es zeichnet sich also aus, dass wir im Neuen Testament am Anfang dies ganz vernachlässigen können. In der johannäischen Tradition ist das noch spürbar. Johannesevangelium, 1. Johannesbrief, das ist äußerst kritisch gegenüber allen Ämtern. Wir bedürfen keiner Lehrer, so sagt 1. Johannes 2, nicht weil wir alle den Heiligen Geist haben, also eine Skepsis gegenüber dem. Wir kennen es auch aus dem Matthäusevangelium, nämlich Matthäus 23, dass es durchaus Schriftgelehrte gibt, aber dass Jesus selber die Jünger warnt: Lasst euch nicht mit den Titeln anreden, nicht, ihr sollt euch nicht Vater nennen lassen, nicht Lehrer nennen lassen, keine Eitelkeiten aufkommen lassen, sondern eure Titel sind nur Aufträge, die ihr habt, seid Diener der Gemeinde, wie ich es selber bin. Das war mir noch wichtig, das nachzutragen, damit ihr euch orientieren könnt, wenn ihr eine Gemeinde gründet, wie wollen wir uns strukturieren? Und wir wollen uns doch am Neuen Testament orientieren. Nein, dies war ein Spaß, sondern dass wir informiert sind und feststellen können, es gibt wohl schon Ämter und es gibt Strukturen in der frühen Gemeinde, aber alles steht unter dem Vorzeichen, es gibt nur einen Herr und das ist Jesus Christus. Und wenn wir Aufgaben verteilen, dann sitzt der nicht höher, dann sitzt der tiefer. Es ist immer nur als Dienst legitim. Ich möchte aber jetzt wieder zum Anfang zurückkommen unseres dritten Vortrags, unserer Einheit hier, und es deutlich machen, wie ist das bei uns? Nun, auch heute noch gilt es, dass jede und jeder von uns eine eigene Gabe hat, eine eigene Berufung hat. Und jeder und jede von uns hat einen unverwechselbaren Auftrag von Gott. Die Glieder am Leib, so sagt Paulus in 1. Korinther 12 und Römer 12, sind verschieden. Aber ihre Verschiedenheit bedeutet keine Verschiedenwertigkeit. Es ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt zum Reden berufen bin, zum Tun, zum Verwalten, zum Heilen, was immer meine Berufung ist, wir sind alle gleichwertig. Die Glieder an einem Leib, das gilt auch für euren Leib, werden nicht nach ihrer Wichtigkeit beurteilt, sondern nach ihrer Wesentlichkeit. Die Glieder am Leib Christi werden nicht nach ihrer Wichtigkeit beurteilt, ihrer Einschätzung nach, der Einschätzung anderer nach, ihrer Wesentlichkeit. Ich käme nie auf den Gedanken, mich in einer schlaflosen Nacht hinzusetzen und mit einem Filzstift meine Glieder durchzunummerieren nach ihrer Wichtigkeit. Es ist absurd. Das spielt überhaupt keine Rolle. Nicht? Das, was entscheidend ist, dass die Glieder das tun, was ihre Berufung ist, was ihres Amtes ist. Dass sie nicht krank sind und dass sie kein Eigenleben führen gegen den Leib. Wenn mein Daumen auf der Autobahn plötzlich sagen würde, jetzt bist du 2 Stunden lang geradeaus gefahren, jetzt muss ich doch mal eingreifen, jetzt muss ich mich doch mal wieder entfalten. Und ich will ja nicht verraten, bei welchem Tempo das ist, sagen wir mal, es wäre bei 120. Nicht? Und der Daumen sagt, hallo, ich bin auch noch da, nicht? Zack, und ich hänge in der Leitplanke. Wäre das mein Vergnügen? Ja, dann wisst ihr, was Jesus Christus und der Heilige Geist mit euch durchmachen. Es ist nicht wichtig, dass du wichtig bist. Es geht nur darum, ob ich wesentlich bin. Tue ich das, was ich tue, lebe ich das, was ich lebe, in Liebe zu Gott, in Dankbarkeit für seine Liebe. Von meinen Gliedern erwarte ich, dass sie das richtige Glied zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Tätigkeit, bei der richtigen Tätigkeit sind. Da Das ist das, was Christus von dir erwartet. Jetzt sagst du, ja, wie soll ich das denn schaffen? Woher soll ich das denn wissen? Eben, das kannst du gar nicht wissen. Steh nicht morgens auf und nimm dir irgendetwas vor und sag, Herr Jesus Christus, dafür musst du mir jetzt den Heiligen Geist geben, das will ich heute tun. Heute wird ein Mensch bekehrt. Hau ruck. Sondern steh morgens auf und sag, Herr Jesus Christus, hier bin ich, als ein Glied an deinem Leib. Ich will weder auffallen durch Wehtun noch durch Wichtigtuerei. Ich will auffallen dadurch, dass ich mit dir verbunden bin und dir zur Verfügung stehe. Wenn du willst, gebrauche mich für was auch immer. Ob es wichtig ist oder nicht, ist völlig untergeordnet. Das Zweite. Wir sind aus Bequemlichkeit oder falschem Pflichtgefühl immer notorientiert. Wir sollten aber berufungsorientiert sein. Wenn du die Not in der Gemeinde, die Not in der Welt zum Ersatz für deine Berufung machst, hast du deinen ersten Burnout, bevor irgendjemand gemerkt hat, dass er was gezündelt hätte. Die Not ist so groß, dass du schon schlapp bist, bevor du angefangen hast. Schau in die Welt, schau in die Gemeinde und nimm die Not als deine Verantwortung. Und du bist fix und fertig. Du bist nicht für alles verantwortlich. Du bist nicht der Messias. Der Stuhl ist schon besetzt. Und der Christus hat es schon angefangen und wird es vollends vollenden. Du musst nicht die Welt retten. Du kannst nicht einmal das Land retten. Du kannst nicht einmal deine Gemeinde retten, du kannst nicht einmal deine Familie retten. Mit 17 meinen wir noch, die ganze Welt sei unser Missionsfeld. Nicht? War es nicht so? Und dann mit 27 wollt ihr euch auf einen Kontinent beschränken, mit 37 denkt ihr, Deutschland ist eigentlich groß genug, zumal durch die Erweiterung mit den neuen Bundesländern. Und so machst du gerade weiter und mit 67 denkst du, wenn ich mich selbst in den Himmel bringe, ist schon viel Mission gelungen. Wir sollen nicht der Not genügen, sondern wir sollen unserer Berufung entsprechen. Und wenn du sagst, aber ich kenne meine Berufung nicht, dann sei bereit, dass Gott sie dir zeigt. Sei offen für ihn. Und das ist so oft so, dass wir so geschäftig sind, dass wenn man jemanden fragt, was ist denn deine Gabe, kommt er in Verlegenheit, er hatte noch gar keine Zeit, das rauszufinden, weil es so viel zu tun gibt in der Gemeinde. Da sind aber auch wir natürlich schuld, also ich gucke dich nur an, des Amtes wegen, nicht als Person. Da sind auch wir schuld. Warum, was machen wir als Verantwortliche? Da kommt ein Neuer in die Gemeinde hergezogen, in aller Unschuld, kommt am Sonntag in den Gottesdienst, nicht? Und wir fragen ihn, kannst du bis 3 zählen? Ja, wie will er das bestreiten? Dann bist du der neue Kassenwart, nicht? Kannst du irgendwie mit Kindern umgehen? Zack, hast du schon die Kinderstunde am Bein. Das heißt, wir sind auch in dem Augenblick als Gemeindeleiter in Gemeinden immer wieder darauf aus, da kommt einer, hier haben wir einen Topf, der wird als Deckel schon mit etwas Pressen draufpassen. Wir sollten aber nicht bedürfnisorientiert sein, sondern gabenorientiert. Verantwortliche Gemeindeleitung bedeutet, da kommt jemand auf mich zu und ich frage nicht, in welche Schublade kriege ich den gesteckt, sondern ich frage, was ist seine besondere Gabe? Das muss man erst herausfinden. Dazu müssen wir als Gemeinden uns auch Chance geben und das müssen wir rausbekommen. Wenn ich das so vollmundig sage jetzt als jemand, der das Vorrecht hat, mit meiner Frau die ganze Zeit durch die Welt zu fahren, Evangelium zu verkündigen, ich gebe zu, ich in aller Demut, dass das die schönste Aufgabe ist, die ich mir denken kann. Aber wenn ich das so schön sage, alle sind gleichwertig, dann könnt ihr denken, ja, das hat er so leicht sagen da. Wenn ich so unscheinbar jahrelang einfach nur Gemeindedienst mache, nicht oder Altenbetreuung oder gar im Hospiz arbeite, was will man denn da für eine Erfolgsquote angeben? Das ist ja makaber, nicht? Das ist ja so unscheinbar. Deshalb ist es so wichtig, deutlich zu machen, dass im Neuen Testament gesagt wird, der Lohn, dass es sich gelohnt hat, der Wert deines Dienstes als Glied am Leib Christi, wird sich erst in der Retrospektive erweisen, wenn du zurückschaust, wenn du nämlich vor Christus stehst und er dir zeigt, wo Gold, Silber und Edelstein in deinem Leben war. Wenn er dir zeigt, welche Menschen durch dich getröstet wurden, welche Kinder in deiner Kinderarbeit, und du hast es nie mitgekriegt, zum Glauben kamen, selbst Missionare wurden. Und du hast gedacht, diese Racker, die Zehen, die mir die Nerven rauben, da habe ich umsonst gesät. Und sie haben nicht nur selbst Segen empfangen, sie sind zu Segensträgern geworden. Als Major Thomas, der Begründer der Fackelträger, damals in unsere Jungscharstunde kam, wo ich als Mitarbeiter schon saß und hat das Evangelium verkündigt, ich kam zum Glauben. Also ich denke, als der die ganze Woche Bibelschule hatte, morgens und abends Unterricht und dann gebeten wurde, machst du mittags noch eine Jungscharstunde, der musste vermutlich mit sich ringen. Ich hatte nie die Chance, mit ihm das abzuklären. Wir hatten immer andere Themen dann später. Nicht? Er hat sich aber überwunden, um Christi Liebe willen ist er die Jungscharstunde gegangen, hat uns artig das Evangelium verkündigt. Ich bin zum Glauben gekommen, seitdem verkündige ich selbst. Da hat sich die Jungscharstunde für ihn gelohnt, vom Himmel her gesehen. Deshalb 1. Korinther 3, diese wunderschöne Aussage. Dann, wenn wir Christus begegnen im Licht, wird unser Leben erwiesen. Und so vieles an Titeln, an Wichtigtuerei und Ämtern wird verbrennen wie Holz, Heu und Stroh. Alles vergeblich. So geht es uns ja manchmal jetzt schon, wenn wir zurückgucken auf unser Leben. Wie viel ist vergeblich gewesen von aller Mühe, dass wir wichtig tun wollten. Und dann ist es vorbei. Und es ist wie Holz, Heu und Stroh. Und so vieles wird sich erweisen als Gold, Silber und Edelsteine. Machen wir das, um belohnt zu werden? Nein, es ist doch ein Bild. Es soll uns ermutigen zu sagen, bleib treu in deiner Berufung. Sei treu an dem Ort, an dem Gott dich gestellt hat. Und dann wird es sich lohnen. Bete weiter. Segne weiter. Halte weiter durch in deiner Fürsorge für Menschen. Du musst nicht den Erfolg des Tages sehen. Entscheidend ist, dass es sich von Christus her aus seiner Sicht lohnt. Dann wird die Gemeinde wachsen. Denn wie wächst ein Leib? Er wächst durch das Wachsen der einzelnen Glieder. Die Gemeinde wächst qualitativ durch das geistliche Wachstum der einzelnen Persönlichkeiten. Deshalb lasset uns wachsen. Darf ich mit einem Gebet schließen? Lieber Herr Jesus Christus, du überwältigst uns durch deine Liebe, durch deine Hingabe, durch deine Selbstlosigkeit, durch die Art, wie du uns das Wesen deines Vaters, seine Gnade, Güte und Barmherzigkeit offenbarst. In Worten, in Zeichen, in Gleichnissen, in symbolischen Handlungen wie der Fußwaschung. Du überwältigst uns durch die Liebe, die bereit ist, das eigene Leben einzusetzen zugunsten der Geliebten. Du sollst unser Haupt sein, von dem alles ausgeht, auf den alles hinwächst. Du sollst uns bestimmen als Gemeinde, als Leib und als einzelne Glieder. Nimm all das weg, was oberflächlich ist in unserem Leben. Nimm all das weg, was Eitelkeit ist. Nimm all das weg, was falsches Pflichtgefühl ist, wo wir uns verantwortlich fühlen für Dinge, die du uns nicht aufgetragen hast. Und schenk, dass wir uns von dir so lieben lassen, dass wir liebesfähig werden. Wir wollen wie der Mond die Sonne, wollen wir dich anschauen und uns von dir bestrahlen lassen, um deine Liebe und deine Herrlichkeit auszuleben. Wir wollen in unserer Gemeinde zeigen, dass du leibhaftig im Geist auf dieser Welt bist, weil dieser Geist deiner Liebe für Menschen erkennbar werden soll. Herr Jesus Christus, nichts ist für diese Welt, für verzweifelte Menschen einladender als der Vollzug unserer Gemeinschaft. Dir gehören wir in Zeit und Ewigkeit. Der Vereinigung mit dir leben wir entgegen. Und deshalb wollen wir tapfer sein und mutig sein, dass wir da sind, wo du uns haben willst. Wir wollen durch unseren Aktivismus nicht dir im Wege stehen, sondern als die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wo du uns haben willst. Lebe du durch uns. Amen.